Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, willkommen zu Heute Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapfi. Unsere Themen: zweite Röhre am Gotthard. Der Bundesrat verspricht, es gebe trotzdem nicht mehr Verkehr. Die Skepsis ist groß. Euro-Krisengipfel in Brüssel. Lösungsvorschläge von EU-Ratspräsident Van Rompuy werden schon im Vorfeld zerzaust. Und Fußball-EM. Sparsame Portugiesen, sparsame Spanier. Rein fußballerisch gesehen 0:0 nach 120 Minuten. Spanien siegt im Penaltyschießen und steht im Finale. Mehr zu diesen Themen nach den Nachrichten mit Andrea Jost.
Einen Tag vor dem EU-Krisengipfel hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Merkel zu einem Vorgespräch mit dem französischen Präsidenten Hollande getroffen. Nach dem Treffen in Paris äußerten sich beide nicht zum Inhalt. Merkel ist weiterhin gegen Euro-Anleihen, sogenannte Euro-Bonds, welche die Schulden der einzelnen EU-Staaten auf alle verteilen würden. Italiens Regierungschef Monti warnt vor einer möglichen Katastrophe für die EU, sollte es bei dem Gipfel zu keiner Einigung kommen. Wenn die Italiener entmutigt würden, könnte das politische Kräfte freisetzen, die die europäische Integration und den Euro zur Hölle fahren lassen würden, sagte Monti wörtlich bei seiner Ankunft in Brüssel. Italien habe große Opfer gebracht und die Schulden unter Kontrolle bekommen. Dennoch steigen die Zinsen für italienische Staatsanleihen weiter. Die Große Kammer des italienischen Parlaments hat die Reform des Arbeitsmarktes angenommen, mit klarem Mehr. Trotz des Dauerwiderstandes der Gewerkschaften wird es den Unternehmen jetzt ermöglicht, Arbeitnehmer leichter zu entlassen, wenn es wirtschaftlich nötig ist. Die Schweiz beharrt auf der Ventilklausel für Bürger der neuen osteuropäischen EU-Staaten. Bei einer Sitzung des gemischten Ausschusses in Brüssel verlangte die EU-Kommission, die Schweiz solle die Beschränkung auf jährlich 2000 Bewilligungen aufheben, denn sie verletze das Prinzip der Personenfreizügigkeit. Und es gebe keine Grundlage, EU-Staaten unterschiedlich zu behandeln. Diese Interpretation könne Bern weitgehend nicht nachvollziehen, sagte der Schweizer Delegationsleiter Mario Gattiker, Direktor des Bundesamtes für Migration. Die Chefs der SBB und der Post haben 2011 mehr verdient als im Jahr zuvor. Der Bericht über die Kaderlöhne beim Bund zeigt, dass SBB-Chef Andreas Meyer 1.030.000 Franken verdiente, 8% mehr. Bei den übrigen Konzernleitungsmitgliedern der SBB nahm die Gesamtentlöhnung im Durchschnitt 18% zu. Auch der abtretende Chef der Post, Jürg Bucher, verdiente letztes Jahr mehr und kam auf 920.000 Franken. Zurückgegangen ist dagegen der Lohn des SRG-Chefs. Roger Deweck verdiente 540.000 Franken. Der Bundesrat will das ältere seiner beiden Flugzeuge ersetzen, weil es störungsanfällig ist. Das Verteidigungsdepartement VBS hat den Auftrag erhalten, für höchstens 35 Millionen Franken ein Occasionsflugzeug vom Typ Falcon 900 zu kaufen. In Basel-Stadt sollen die Geschäfte am Samstag 2 Stunden länger geöffnet sein dürfen, bis 20 Uhr statt bis 18 Uhr. Der Große Rat hat eine entsprechende Gesetzesänderung mit knappem Mehr beschlossen. Die Gewerkschaften kündigten das Referendum an. An der Fußball-Europameisterschaft hat sich Spanien als erste Mannschaft für den Final qualifiziert. Die Spanier schlugen die Portugiesen erst im Penaltyschießen 4:2. Zuvor stand es 0:0. Roger Federer hat beim Tennisturnier von Wimbledon die 3. Runde erreicht. Er schlug den Italiener Fabio Fognini in 3 Sätzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.627 Punkten plus 0,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.835 Punkten plus 1,2%. Der Dollar wird zu 95 Rappen 53 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,14 bzw. zu einem Dollar 25,25. Das Wetter heute Donnerstag ziemlich sonnig mit vorüberziehenden Wolkenfeldern, in den Alpen am Nachmittag und am Abend örtlich Gewitter. 28 bis 32 Grad.
Eine zweite Röhre am Gotthard, Das war noch bis vor ein paar Monaten kein Thema. Doch jetzt ist alles anders. Der Bundesrat spricht sich für eine solche zweite Röhre des Straßentunnels aus. Zwar verspricht er, dass dadurch die Kapazität des Gotthardtunnels nicht steigen soll, und trotzdem könnte der Druck wachsen, den Verkehr einst vierspurig fahren zu lassen. Der Beitrag von Inlandredaktor Raphael von Matt.
Ein Meisterstück des Nationalstraßenbaus.
So huldigt der Bundesrat Hans Hürlimann dem Gotthard-Straßentunnel in seiner Eröffnungsrede im September 1980. Dass 30 Jahre später jedes Jahr 1 Million Lastwagen durch den Tunnel fahren würden, sah Bundesrat Hürlimann nicht voraus.
Dieser Tunnel ist kein Korridor für den Schwerverkehr.
Da hat er sich getäuscht. Fabio Pedrina, der Präsident des Vereins Alpeninitiative, kämpft für die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Für ihn ist der Fall klar. Falls eine zweite Röhre am Gotthard gebaut werde, sei die Öffnung aller Spuren nicht aufzuhalten.
Wenn einmal die Fakten geschaffen sind, dann ist es relativ ein leichtes Spiel, dann wiederum nochmals darüber abzustimmen in x Jahren. Also wir wollen einfach, dass dieses Präjudizium nicht geschaffen wird und dieses trojanische Pferd überhaupt nicht jetzt zum Zug kommt. Sonst wird eben dann die Verlagerungspolitik kaputt gemacht.
In der Vergangenheit hat sich das Schweizer Stimmvolk an der Urne mehrmals für den Alpenschutz und die Verkehrsverlagerung auf die Schiene ausgesprochen. Wird nun die Straßenkapazität durch die Hintertür ausgebaut? Nein, sagt Adrian Amstutz, der Zentralpräsident des Nutzfahrzeugverbandes ASTAG, der schon lange für eine zweite Röhre kämpft, mag die Frage schon jetzt nicht mehr hören.
Ich glaube, dass der Volksentscheid respektiert wird. Wir stehen dahinter und damit ist diese Frage vom Tisch.
Für ihn, aber nicht für alle. Die Gegner der zweiten Röhre haben bereits das Referendum angekündigt. Das Volk dürfte also entscheiden, wie es am Gotthard weitergeht.
Eine zweite Röhre für den Gotthardtunnel, was würde das für die Verkehrsströme bedeuten? Ulrich Weidmann ist Bahnspezialist und Professor am Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme an der ETH Zürich. Inlandredaktor Christian von Burg hat ihn zuerst gefragt, ob eine zweite Röhre am Gotthard nicht automatisch auch eine Kapazitätserweiterung bedeutet, weil der Tunnel auch einspurig flüssiger befahrbar sei.
Die erachte ich als nicht nennenswert. Nicht der Gegenverkehr, diese Situation, in der Sie sind, wenn Sie heute durch die Gotthardröhre fahren, die mag leicht abbremsend wirken und leicht die Kapazität einschränken, aber da sprechen wir über einzelne Prozent, wenn überhaupt. Und der entscheidende Schritt ist schon die Frage, sind es zwei Spuren oder sind es vier Spuren, die zur Verfügung stehen? Und da steht ja nicht zur Diskussion. Es geht um 1+1 statt 2 nebeneinander und das ist plus minus das Gleiche.
Jetzt sagen fast alle Verkehrsplaner, die man fragt, dass der Verkehr ganz klar zunehmen wird. Ist es da nicht absehbar, dass irgendwann die Röhren dann doch zweispurig befahren werden müssen?
Ich denke, in diesem Zeitpunkt wird sich zuerst mal die politische Frage stellen, ob man das will oder nicht. Und diejenigen, die dagegen sind, werden genauso dafür sorgen wollen, dass sie die Mehrheit gewinnen, wie jene, die dafür sind, dass man vier Spuren betreibt. Hier kann ich fachlich nichts dazu sagen. Aus fachlicher Sicht scheint mir wesentlich, wir bewegen uns heute in der Auslastung des Gotthardtunnels über das ganze Jahr betrachtet auf dem Niveau einer sehr stark ausgelasteten Kantonsstrasse oder Ortsdurchfahrt. Da hat es noch Reserve. Und auch längerfristig steht ja im Sommer die Passstrasse zur Verfügung. Faktisch haben wir im Sommer heute schon 4 Spuren Nord-Süd zusammengerechnet. Das wird auch in Zukunft der Fall sein. Ich denke, da wird die Kapazität noch auf lange Sicht reichen.
Jetzt haben wir eben den längsten Eisenbahntunnel der Welt gebohrt. Jetzt soll ein zweites Loch am Gotthard für die Straße dazukommen. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass die Kapazität des Eisenbahntunnels gar nicht ausgeschöpft wird?
Nicht auf einer symbolischen Ebene ist es etwas kontraintuitiv, diese Situation. Wenn wir es von der Sache her anschauen, bin ich der Meinung, es sind zwei ziemlich getrennte Fragestellungen. Beim Sanierungsprojekt muss das Ziel sein, eine Anlage herzurichten, die auch sicherheitsmäßig auf lange Sicht verantwortet werden kann. Und bei der Bahn und der Verlagerungspolitik wird es vor allem darum gehen, die Kapazitäten, die der Gotthard-Basistunnel zur Verfügung stellt, auch wirklich auszunutzen. Und der richtige Engpass, der entscheidende Engpass, das sind hier die Zulaufstrecken. Und nicht nur auf deutschem und italienischem Gebiet, sondern vor allem auch innerschweizerisch, sag jetzt mal zwischen Rotkreuz und Erstfeld und zwischen Biasca und der Landesgrenze.
Herr Weidmann, Sie sind Bahnspezialist. Wenn ich Ihnen zuhöre, da habe ich den Eindruck, Sie wehren sich überhaupt nicht gegen den Ausbau des Gotthardstraßentunnels. Sie finden das eine sinnvolle Sache.
In dieser Form, wie es jetzt vorgesehen ist, habe ich überhaupt kein Problem damit, weil aus meiner Sicht die Kapazität plus minus identisch bleibt und ich ein besseres Gefühl habe bezüglich der Sicherheit im Straßentunnel. Und ich habe auch das Gefühl, es hat relativ wenig Zusammenhang mit dem, was geschieht auf der Bahnseite.
Urs Weidmann, ich korrigiere, Ulrich Weidmann, Professor am Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme an der ETH Zürich. In Brüssel treffen sich heute die Regierungschefs zu einem neuen Krisengipfel. Der Ausgang ist offener denn je. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Schluss mit kurzfristiger Krisenbewältigung. Diesmal sollen die Staats- und Regierungschefs der EU in großen Bögen denken, fordert EU-Ratschef Herman Van Rompuy. Er leitet die Sitzungen heute in Brüssel. Als Diskussionsgrundlage dient seine siebenseitige Skizze der Währungsunion, wie sie in 10 Jahren funktionieren soll. Die Skizze geht so. Die Mitgliedsländer geben Schritt für Schritt die Hoheit über Budget, Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Das letzte Wort hat in diesen Bereichen in 10 Jahren ein gemeinsamer europäischer Finanzminister. Parallel dazu werden auch die Staatsschulden Schritt für Schritt per Eurobonds vergemeinschaftet. Weil Van Rompuy sein Papier schon veröffentlicht hat, wird es auch schon von allen Seiten zerzaust. Südeuropa hält es für viel zu deutsch, weil es Disziplin und Kontrolle viel zu stark betone. Und Deutschland hält es für viel zu südlich, weil es die finanzielle Haftung viel zu stark vergemeinschafte. Von Raum für Kompromissen spricht kaum jemand. Schwer zu sagen, ob das nur das übliche Geplänkel vor einem Gipfel ist oder ob sich da bereits ein großes Scheitern ankündigt. Mit einem großen Durchbruch ist aber wohl kaum zu rechnen heute. Wegen des lauten Streits um die großen Linien, die fernere Zukunft des Euro, geraten die akuten Probleme des Währungsraums in Spanien etwa oder in Italien fast in Vergessenheit. Was, wenn die Märkte nach einem lauen Gipfel morgen früh abstürzen? Morgen wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder nochmal zu einem Mittagessen treffen. Sie müssen dann vielleicht wieder kurzfristige Krisenpolitik betreiben. Und das kann dauern. Der italienische Premier hält es für möglich, dass dieses Mittagessen bis in den Abend dauert. Und ja, auch eine Verlängerung bis Samstag oder gar Sonntag ist derzeit nicht auszuschließen.
Für die Fußballfans war es reichlich magere Kost, was Portugal und Spanien am Abend zeigten. Kaum Torszenen, von Toren ganz zu schweigen in den 120 Spielminuten. Im Penaltyschießen schließlich waren die Spanier die glücklicheren. Marcel Melcher.
90 Minuten lang war Portugal den Spaniern ebenbürtig. Durch die halbstündige Verlängerung retteten sich die Portugiesen gegen nun stärker aufkommende Spanier. Am Ende standen Cristiano Ronaldo und sein Team trotzdem als Verlierer da.
Penalti ist eine Lotterie.
Penaltyschießen ist eine Lotterie, sagt der Portugiese, der schon mit Real Madrid im Champions League Halbfinal gegen Bayern München ausgeschieden ist.
Du hast mehr Finale verloren dieses Jahr, por eso estoy un poco triste, pero bueno.
Eine traurige Erfahrung. Auf Siegerseite schoss Cesc Fabregas den entscheidenden 5. spanischen Penalty.
Gerard hat die Kabuli tirat, l'Andrés també i jo també. Una nostra personalitat, no?
Dass sowohl Gerard Piqué als auch Andrés Iniesta bereit waren, den 5. Penalty zu schießen, zeige die Persönlichkeiten, die dieses Team habe. Auf die Tatsache angesprochen, dass sich Spanien in der regulären Spielzeit im Angriff wieder schwer tat und keine Tore erzielte, zuckt Fabregas mit den Achseln und sagt:
Es ist difícil que meter, pero es difícil que nos metan. En estos torneos lo más importante es que no te metan.
Es sei schwierig gewesen, Tore zu schießen, aber auch schwierig, keine zu kassieren. In diesem Turnier sei jedoch keine zu kassieren wichtiger, sagt Cesc Fabregas. Und wer will ihm widersprechen? Er steht schließlich im EM-Final.
Heute Abend ist der 2. Halbfinal dann zwischen Deutschland und Italien. Und vielleicht klappt es dort ja ein bisschen besser mit dem Toreschießen. Soweit die Informationen von heute Morgen. Uns können Sie nachhören auf drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte Simon Weber, am Mikrofon Philipp Schöpfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.